Ja. Denn ich bin, der ich bin und ich bin, was du brauchst. Das ist ein passendes Lied, ne, für unser Johannesevangelium. Vor allem da in Betracht der Tatsache, dass wir letztes Mal mit den Ich-Bin-Worten Jesu gestartet haben. Ich bin das Brot des Lebens. Und da machen wir auch heute weiter. In Johannes Kapitel 6. Ich kann es gerne aufschlagen. Ich wollte aber zu Anfang, dachte ich, erzähle ich ein bisschen was von heute, was ich heute erlebt habe. Der Jonas Klassen, der muss mich gleich bestimmt belächeln bei meiner Geschichte. Aber ich hatte heute wir hatten heute eine Situation auf einmal, wo ich so ein bisschen, wo ich im Nachhinein nochmal dachte, krass, wie hilflos man doch ist auf einmal in so einer Situation. Wir waren vorhin bei der Halle für Juli und Eddie für die Hochzeit und haben da aufgebaut und das. Also ich würde jetzt zu viel sagen, wenn ich sage, wir haben dekoriert, aber da wurde auch dekoriert. Also da wurde aufgebaut und sowas alles und dann war es schon jetzt vorhin irgendwann 17, 18 Uhr, da sind wir rausgegangen oder kam Julina ja gesagt wieder reingelaufen und meinte dann, dass da gerade ein Mädel draußen einen Krampfanfall hat. Und da war halt ein fremdes Mädel einfach, was da unterwegs war scheinbar, das war jetzt hier am Goldgrund, und die hat auf einmal einen Krampfanfall und war da relativ stark am Krampfen. Und dann war das auf einmal so wieder so eine Situation, wo ich gemerkt habe, boah krass, wie hilflos man einfach ist, natürlich auch das Mädel, aber auch man selbst gerade, wo man einfach steht und sich denkt, was mache ich jetzt? Was ist jetzt gerade der richtige Schritt, um das irgendwie dieses Problem hier zu lösen? Zum Glück sind da auch Menschen dabei gewesen, die so ein bisschen Ahnung von Medizin haben und da ein bisschen ruhiger vielleicht in der Situation dann sind. Wir haben dann im Endeffekt einen Krankenwagen gerufen. Das war auch der richtige Schritt. Und dann habe ich so gemerkt, so man wartet halt die ganze Zeit, dieses Mädel ist da halt die ganze Zeit am Krampfen und merkst halt, das ist gerade echt eine doofe Situation und man ist halt unruhig in sich, weil man denkt sich, was passiert jetzt? Was passiert, umso länger es dauert, bis dieser Krankenwagen eintrifft, weil das ist ja die Hoffnung gerade, die man hat, dass jetzt der Krankenwagen halt kommt und was passiert, umso länger sie jetzt da am Krampfen ist und umso mehr sie da jetzt gerade irgendwie am Kämpfen ist, was kommt und man kriegt halt so eine Unruhe innerlich, weil man mit der Situation einfach überfordert ist. Und dann ist der Krankenwagen eingetroffen und auf einmal ist Ruhe, weil jetzt sind ja die Leute da, die auch Ahnung haben halt und die das Problem einfach lösen. Und dann war es gut, sie haben sie dann im Endeffekt mitgenommen, also sie konnten auch den Krampfanfall dann im Endeffekt lösen, die haben mir was da gegeben und haben sie dann mitgenommen. Aber worauf ich hinaus möchte ist, es ist eine Situation, wo ich vollkommen hilflos bin und dann kommen Leute, wo ich davon überzeugt bin, dass sie das lösen werden, weil ich sehe ja, was das für Menschen sind halt. Die kommen ja mit einem Krankenwagen angefahren, die haben eine entsprechende Kleidung an und ich weiß, okay, das sind jetzt Leute, die haben halt Ahnung, die wissen, was sie jetzt gleich tun sollen und die werden dieses Problem lösen und die kommen an und es ist auf einmal Ruhe bei mir. Diese ganze Unruhe, die da war, diese Sorgen, die da waren, sind auf einmal weg, weil ich weiß, die Hilfe ist jetzt gerade rechtzeitig gekommen. Aber wenn jetzt der gleiche Typ, der gerade aus dem Krankenwagen ausgestiegen ist, mit seiner in Zivilkleidung vielleicht zufällig da vorbeigegangen wäre und jetzt gesagt hätte, ich weiß jetzt, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen und ich helfe euch jetzt, das hätte meine Ruhe, glaube ich, nicht ganz so viel Ruhe gegeben, wie in dem Moment, als der Krankenwagen angekommen ist und da halt Leute ausgestiegen sind, wo ich ganz sicher wusste, die werden das Problem lösen. Weil da wäre ich mir ja nicht sicher gewesen. Weil das, was mir Ruhe gegeben hat, ist im Endeffekt der Glaube daran, dass die Leute, die da kommen, wirklich vom Fach sind. Dass die Leute, die da kommen, jetzt gerade dieses Problem wirklich lösen können. Ich war überzeugt davon, wenn sobald die jetzt ankommen und das jetzt die Kontrolle da jetzt übernommen haben, ist das Problem gerade gelöst, was mir gerade Unruhe bereitet. Und ich glaube, dass es im Endeffekt ein entscheidender Fakt ist, wenn wir über Jesus nachdenken. Wer ist Jesus für mich? Was glaube ich, wer Jesus eigentlich ist? Das Johannesevangelium ist ja dafür geschrieben und wir wiederholen es jedes Mal aufs Neue, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist. Damit wir verstehen, wer Jesus eigentlich ist. Weil wenn ich verstehe, wer Jesus ist, dann kann mir das Ruhe geben. Dann hat mein Glauben an ihn einen Wert, einen Sinn und gibt mir das, was er mir auch tatsächlich geben soll. Dann ist es ein Glaube, der mich wirklich satt machen kann. Da haben wir auch das letzte Mal drüber geredet. Und wenn wir vielleicht so ein bisschen versuchen, das Kapitel 6 oder das sechste Kapitel jetzt zu wiederholen. Es hat damit angefangen, dass Jesus ein Zeichen gewirkt hat, ein Wunder gewirkt hat. Und zwar wurden 5000 Menschen gesättigt oder 5000 Mann. Wahrscheinlich waren es noch ein paar mehr Menschen, die da vor Ort waren, mit 5 Broten. Jesus hat das Brot vermehrt auf wundersame Weise. Und diese 5000 Menschen wurden gesättigt und die Menschen waren begeistert. Jesus ist danach, die Menschen wollten ihn sogar zum König machen, haben sich gedacht, steht jetzt nicht im Text, aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, ey, das ist ein Mann, der unsere Probleme lösen kann. Der kann jede Hungersnot lösen, scheinbar, der kann Wunder bewirken, der perfekte König. Wir wollen ihn zum König machen und Jesus hat sich dann zurückgezogen und hat danach, lesen wir, wie er gewissermaßen einen Sturm gestillt hat. Wir lesen zumindest davon, wie die Jünger in Sturm geraten sind auf dem See und Jesus auf dem Wasser ihnen entgegengekommen ist und sie zum Ufer gebracht hat und sie auch aus dieser Situation gerettet und befreit hat. Und danach hat die Volksmenge Jesus gesucht. Kann sich immer noch daran erinnern, warum sie Jesus gesucht haben? Was hat Jesus zu ihnen gesagt? Weiß es zufällig noch jemand? Ja? Ja, sag ruhig, Sophie.
Und dann haben sie gesagt, ja, bevor dann ein Zeichen oder er macht doch nochmal irgendwie, dann zeig uns, dass du das kannst oder so.
Ja.
Rote vermehrt, obwohl er das gemacht hat.
Ja. Da bist du sogar noch so ein bisschen weiter gerade im Text. Aber ein bisschen früher sagt Jesus noch, weil sie haben Jesus gefunden, da wo du gerade angesetzt hast, die sind so verwundert und haben Jesus auch gesagt, wie bist du hier hingekommen? Und dann sagt Jesus zu ihnen, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen sehen wollt oder ihr sucht mich nicht, weil ihr verstanden habt, wer ich bin, so gewissermaßen, hat Daniel das letzte Mal noch mal erklärt, sondern ihr sucht mich, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Weil ihr satt geworden seid in dem Moment und deswegen habt ihr mich gesucht. Und dann erklärt Jesus denen und fängt die Thematik an, ihr wollt jetzt einfach, dass ich das Brot vermehre und dass ihr satt werdet, aber ich bin das Brot des Lebens. Bei mir findet ihr oder werdet ihr wirklich satt. Und darum ging es das letzte Mal, wie Jesus erklärte, dass er das Brot ist, was vom Himmel gekommen ist, was vom Himmel herabgekommen ist. Und jetzt starten wir nämlich mit dem Text von heute, wo die Juden nämlich so ein bisschen Probleme damit hatten. Vers 41 und 42 fangen wir erstmal an. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgestiegen ist. Und sie sagten, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt er jetzt, ich bin aus dem Himmel herabgestiegen? Also wir kommen jetzt in die Situation rein und dann stellen wir fest, die Juden, die murren. Weil er gesagt hat, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgestiegen ist. Denn sie kennen Jesus ja, sie kennen seinen Vater und seine Mutter. Das war jetzt hier in Kapernaum, da hat Jesus wahrscheinlich gelebt. Das heißt, sie kannten seine Familie, sie wussten, wo er herkommt. Und jetzt ist er auf einmal da und sagt, ich bin aus dem Himmel herabgestiegen. Und merken die Juden, das macht irgendwie keinen Sinn. Das verstehe ich nicht. Wie kann er jetzt sagen, dass er aus dem Himmel herabgestiegen ist, obwohl wir doch seinen Vater und seine Mutter kennen? Er ist ganz normal geboren. Wie sollen wir das jetzt verstehen? Und wenn wir murrende Juden hören, dann ist vielleicht nicht, bei einigen wird wahrscheinlich dann direkt ein Schalter ein oder direkt was in den Sinn kommen. Und zwar viele denken vielleicht an die Wüstenwanderung, an 2. Mose, wie Gott die Juden aus Israel oder aus Ägypten herausgeführt hat, das Volk Israel herausgeführt hat, sie durch das Meer geführt hat oder er das Meer geteilt hat, sie da durchgewandert sind. Gott hat Brot vom Himmel regnen lassen und hat Fleisch vom Himmel regnen lassen. Er hat Wasser aus einem Stein fließen lassen, um sein Volk zu versorgen. Und das Ergebnis von all seiner Versorgung und von seiner Fürsorge für das Volk ist, dass das Volk murrt. Das ganze Buch ist gefühlt voll davon, wie das Volk am Murren ist, weil sie unzufrieden sind mit der Situation und sagen, wir wünschten, wir wären lieber in Ägypten geblieben. Man muss sagen, denen ging es in Ägypten nicht gut, sondern die wurden da hart versklavt. Aber sie sind satt gewesen, oder sie denken zumindest, dass sie da denken an eine gute Zeit zurück in Ägypten. Warum auch immer. Aber ihr Problem war immer wieder, dass sie vor Situationen standen, wo sie nicht weiter wussten. Erstmal war es vielleicht das Meer, da haben sie gemurrt und dachten, sie werden jetzt umkommen, jetzt sind sie einfach nur geflohen, um zu sterben. Danach war es die Situation, wo sie kein Essen mehr hatten und Gott hat Brot geschenkt. Danach war es die Situation, wo sie keine Lust mehr auf Brot hatten und Gott hat Fleisch geschenkt. Dann gab es Situationen, wo sie kein Wasser hatten und Gott hat Wasser geschenkt. Und immer wieder haben sie gemurrt, weil sie vor einer Situation standen, wo sie nicht wirklich weiter wussten. Und was ist das Problem in dieser ganzen Situation? Oder was ist das Problem im Endeffekt? Ist Unglaube, obwohl sie einen Gott haben, der sie eigentlich die ganze Zeit versorgt. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt auf die Juden jetzt aus unserem Text schauen, die jetzt viele hunderte Jahre später gelebt haben und Jesus dort begegnet sind, die haben einen Knoten in ihrem Kopf, weil die sind ganz normale Menschen, die auf der Erde wandeln, die kennen die Eltern von Jesus und der sagt jetzt, ich bin vom Himmel herabgestiegen. Und das macht für sie keinen Sinn. Das ist logisch einfach, kommen die an ihre Grenzen. Aber was im Endeffekt fehlt, ist Unglaube. Denn sie denken, dass sie wissen, wer Jesus ist, aber irgendwie verstehen sie nicht, dass derjenige, der gerade 5000 Menschen gesättigt hat, der gerade einen Sturm gestillt hat, der jetzt irgendwie an einen Ort gekommen ist, wo sie keine Ahnung haben, wie er das geschafft hat, dass er zu diesem Ort gekommen ist, über Nacht auf einmal. Dieser Jesus, der scheinbar alle Grenzen übersteigt, der scheinbar die Grenzen einfach übertritt, wo Probleme da sind, er schafft einfach eine Lösung. So wie der Gott, der es bei ihren Vätern getan hat, der sagt, dass er aus dem Himmel herabgekommen ist und da kommt eine logische Grenze bei ihrem Kopf und sie sagen, das kann nicht sein. Und sie fahren an zu murren, einfach in dieser Situation. Und Jesus antwortet ihnen dann, murrt nicht untereinander. Niemand kann bei mir ankommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es ist in den Propheten geschrieben und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der es vom Vater her gehört und es gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der bei Gott Seiende, dieser hat den Vater gesehen. Genau, die Verse, die erinnern uns jetzt vielleicht an das letzte Mal, an Vers 37 nämlich. Vielleicht kann das jemand einmal vorlesen. Genau, dankeschön. Aber beim letzten Mal, bei der Predigt von Daniel, jetzt hier über den Text vorher, haben wir gelernt, dass der Vater zieht, dass der Vater, wie sagt er das nochmal genau, ich muss mich gerade noch zurechtfinden. Genau, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Das ist eine Tatsache, die wir vielleicht nicht ganz verstehen, die wir aber so stehen lassen müssen. Alles, was der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und Jesus formuliert das hier jetzt etwas um, weil da ja scheinbar Juden sind, die nicht verstehen, wer Jesus ist. Die denken, sie würden ihn irgendwie einordnen können oder sie denken, sie würden verstehen, wer er ist. Aber im Endeffekt verstehen sie es nicht und Jesus sagt ihnen, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und auch dieses Auferwecken am letzten Tag, das erinnert uns vielleicht auch noch an etwas, und zwar an Vers 40, weil das kommt öfters vor im Text und ich fand die Parallele eigentlich ganz spannend. Wenn im Vers 40 lesen wir nämlich, denn dies ist der Wille meines Vaters, jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, soll ewiges Leben haben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und er sagt jetzt hier, niemand kann bei mir ankommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ich glaube, das ist gerade kurz ein wichtiger Schritt, den wir verstehen müssen. Was meint Jesus nämlich davon, wenn er von Ankommen redet? Ich glaube, hier sehen wir halt die Parallele zu Vers 40, wo er eigentlich klar macht, jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, soll ewiges Leben haben. Und das, woran es ihm geht, ist das, was die Pharisäer nämlich nicht können. Sie sehen ihn und glauben nicht. Das hat er nämlich auch noch ein paar Verse vorher gesagt. Im Vers 36, ich habe euch jedoch gesagt, ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Sie haben ihn gesehen und sie konnten nicht glauben. Sie sind scheinbar nicht bei ihm angekommen. Und damit konfrontiert Jesus sie jetzt gerade eigentlich und begründet das nochmal mit dem Alten Testament, mit Jesaja hier. Es ist in den Propheten geschrieben und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der es vom Vater her gehört und es gelernt hat, kommt zu mir. Also, wir müssen vom Vater gehört und gelernt haben und wir werden zu ihm kommen oder sie werden zu ihm kommen. Jesus konfrontiert sie mit dieser Wahrheit und konfrontiert sie gleichzeitig auch mit der Tatsache nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der bei Gott Seiende, dieser hat den Vater gesehen. Weil das, was wir scheinbar brauchen, um zu Jesus zu kommen, ist Belehrung vom Vater. Oder was die Juden damals gebraucht haben scheinbar, oder womit er sie konfrontiert ist. Wenn der Vater euch nicht sieht, dann werdet ihr nicht erkennen, wer ich bin. Jetzt erklärt er es mit dieser Prophezeiung oder mit diesem Wort aus Jesaja. Was er mit ziehen meint, ist, dass sie vom Vater gelehrt werden müssen. Sie müssen hören und lernen vom Vater, damit sie verstehen, wer Jesus ist. Damit sie wirklich zu ihm ankommen, damit sie sehen und glauben, wer er ist, wer er tatsächlich ist. Problem ist, niemand hat den Vater gesehen. Und in Kapitel 5, Vers 37 bis 38, nimmt Jesus auch schon darauf Bezug, wo er mit den Juden redet und sie damit konfrontiert, dass sie den Vater nicht gesehen haben. Und schreibt in Vers 37, 38, und der Vater, der mich gesandt hat, er hat Zeugnis von mir gegeben. Weder seine Stimme habt ihr je gehört, noch seine Gestalt je gesehen. Auch sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Aber es ist spannend, und er sagt, der Vater, der mich gesandt hat, er hat Zeugnis von mir gegeben. Weder seine Stimme habt ihr je gehört, noch seine Gestalt je gesehen. Und jetzt wäre doch der berechtigte Einwand, Jesus, wie sollen wir denn gelernt haben, wer du bist? Wie sollen wir denn vom Vater gelernt haben, wer du bist, wenn wir ihn nicht gesehen haben? Kein Mensch hat ihn gesehen, außer der, der bei ihm war oder der bei ihm Seiende. Keiner hat ihn gesehen und so wie er es vorher schon gesagt hat, es hat ihn auch keiner gehört. Keiner hat seine Stimme je gehört. Aber was wir am Ende von Kapitel 5 hatten, was wir da genauso hatten, ist, der Vater hat Zeugnis von ihm abgelegt. Das ist das, was Jesus in Kapitel 5 den Juden versucht zu erklären. Ich habe jemanden, der Zeugnis von mir ablegt, und das ist der Vater. Und wie hat der Vater Zeugnis abgelegt? Durch die Propheten, die geweissagt haben über Jesus, der kommen wird, oder über den Messias, der kommen wird, und über die Werke, mit denen er Jesus ausgestattet hat. Und diese Kombination aus den Prophezeiungen, aus den Werken, zeugen davon, dass Jesus der ist, der er ist. Und der Vater hat Zeugnis von ihm gegeben. Und das Problem ist, die Juden, das hatten wir schon im Kapitel 5 gesagt, die Juden, die jetzt vor Jesus stehen, das sind eigentlich diejenigen, die das am besten hätten verstehen müssen. Das sind die, die die Prophezeiungen studiert haben und die, die kommen und sehen und die Werke Jesu sehen, aber doch im Endeffekt nicht daran glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Sie sehen sein Zeugnis nicht an, sondern sehen ihn einfach nur als den Sohn von Maria und Josef, der ein Mensch ist, wie wir alle, der scheinbar noch Wunder wirken kann, aber mehr ist es scheinbar nicht. Aber Jesus geht es genau darum, gerade hier. Und das ist, glaube ich, gerade wichtig zu verstehen. Und deswegen haben wir jetzt gerade auch noch mal so ein bisschen hin und her geblättert mit den Seiten. Ich glaube, das, worauf Jesus jetzt hier hinaus möchte, wenn er mit den Juden redet, es geht nicht darum, dass die Juden sich irgendwie gerade falsch verhalten haben. Es geht nicht darum, dass sie sich ihm gegenüber irgendwie gerade falsch geäußert haben oder dass sie irgendwelche falschen Worte in den Mund genommen haben, sondern Jesus' Problem ist, ihr glaubt nicht. Ihr glaubt nicht, dass ich bin, der ich bin. Ihr versteht nicht, wer ich eigentlich bin, wer hier gerade vor euch steht. Sondern ihr seht einen Menschen, der vielleicht gerade Dinge kann, die über euren Verstand hinausgehen, aber mehr seht ihr gerade nicht. Ihr versteht nicht, wer ich eigentlich bin. Und das ist gerade das größte Problem, was die Juden haben, wenn sie vor Jesus stehen, dass sie nicht verstehen, wer er eigentlich ist. Und er sagt, in Wahrheit, und wenn wir uns daran erinnern, immer wenn Jesus sagt, in Wahrheit, oder in Übersetzung wahrlich, wahrlich, dann kommt was Wichtiges. Und er sagt, der an mich Glaubende hat ewiges Leben. Der an mich Glaubende. Und setzt es fort, nachdem er ihnen erklärt hat, dass sie gelehrt werden müssen, um zu verstehen, wer er ist, sagt, der an mich Glaubende hat ewiges Leben. Das ewige Leben erlangt ihr nicht durch gute Werke, nicht dadurch, dass ihr das Gesetz besonders gut versteht, dass ihr die Propheten vielleicht gut studiert habt, nicht dadurch, dass ihr irgendwie ein frommes und vorbildliches Leben lebt und in die Synagoge geht und sonst was, sondern er konfrontiert die Juden und sagt, der an mich Glaubende hat ewiges Leben. Den Glauben, den sie nicht haben, weil sie nicht verstehen, wer Jesus ist. Er sagt, der an mich Glaubende. Und dann sagt er ihnen nochmals, wer er ist. Ich bin das Brot des Lebens. Der an mich Glaubende hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Und wiederholt damit eigentlich den Vers 35. Genau, den Vers 35. Genau, Entschuldigung. Hier ist wiederholt, Vers 35, da sagt er auch schon, ich bin das Brot des Lebens und baut damit eigentlich eine Metapher um dieses Thema, worum es die ganze Zeit geht, nämlich zu erkennen, wer Jesus Christus ist und nimmt diese Metapher mit dem Brot, weil davor hatten wir ja auch schon das Zeichen, wo Jesus Brot vermehrt hat und den Leuten gegeben hat. Und die Leute sind ja gerade deswegen zu ihm gekommen, weil sie begeistert davon waren, dass sie gegessen haben und satt geworden sind. Und Jesus nimmt jetzt diese Metapher, um ihm zu zeigen, ey, es geht nicht darum, dass ihr satt werdet, sondern es geht darum, dass ihr versteht, wer ich bin. Deswegen habe ich dieses Zeichen gewirkt, um zu zeigen, dass ich der Sohn Gottes bin. Das Zeichen hat er gerade in dem Moment nicht gewirkt, damit die Leute einfach nur volle Bäuche haben und damit es ihnen gerade gut geht. Er hätte sie im Notfall auch nach Hause schicken können und sagen können, esst zu Hause was. Aber er hat auch dieses Zeichen gewirkt, um zu zeigen, dass er der ist, dass er derjenige ist, der Grenzen übersteigen kann. Dass er derjenige ist, wo eine Sackgasse steht, dass er sagt, ich bin, der ich bin und ich bin, was du brauchst. Ich bin es, was du brauchst. Und das will er ihnen klar machen, wenn er diesen Ausdruck nutzt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das, was dich wirklich satt machen wird. Ich bin dieses Defizit, was du gerade in deinem Leben hast. Und jetzt mit unserem weiteren Text führt Jesus diese Metapher weiter aus, Vers 9, 14, 51. Geht er wieder auf die Väter ein, an die das Manna gegessen haben, also das Brot, was sie in der Wüste bekommen haben von Gott, oder Kuchen könnte man auch sagen, Honigkuchen sagt man, glaube ich, soll das so gewesen sein. Eure Väter aßen das Manna in der Wüste und starben. Wenn wir uns ans letzte Mal erinnern, war das nämlich da, was Sophie vorher nochmal wiederholt hatte. Die Leute haben gesagt, zeig uns Zeichen. Obwohl sie den Tag davor gesättigt worden sind, obwohl sie Brote bekommen haben und er 5000 Mann gesättigt hat, sagten sie, wenn wir an dich glauben sollen, was zeigst du uns? Unsere Väter, die haben das Manna bekommen in der Wüste. Da hat Gott gezeigt, dass er Gott ist und hat den Manna geschenkt in der Wüste. Was tust du? Und Jesus sagt, eure Väter aßen das Manna in der Wüste. Und wo sind eure Väter heute? Sie sind begraben, offensichtlich. Alle gestorben. Ein Großteil von ihnen ist sogar noch während der Wüstenwanderung gestorben, weil Gott sie gestraft hat für ihre Sünde, die sie getan haben, für ihre Zweifel, die sie hatten. Für das ganze Murren wurden sie im Endeffekt bestraft und sind in der Wüste gestorben. Und Jesus will ihnen zeigen, das, was ich euch anbiete, ist mehr. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabsteigt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgestiegen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und Jesus stellt hier gerade macht eine ganz klare Differenz deutlich. Ihr wollt das Manna in der Wüste. Die Leute haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Ich kann euch tausendfach Brot geben. Ich kann euch tausendfach Brot machen, so wie er das einen Tag zuvor gemacht hat. Das, wofür die Leute extra zu ihm gekommen sind. Das, wofür sie ihn zum König machen wollen. Er kann das ihnen machen und er kann ihnen das geben. Aber das Ergebnis wird sein, ihr werdet eines Tages sterben. Und dafür bin ich nicht hier. Sondern ich bin da. Dieses Brot ist aus dem Himmel herabgestiegen. Ich bin aus dem Himmel herabgestiegen, damit, das ist das Ziel, damit man davon isst und nicht stirbt. Er sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgestiegen ist. Stell doch mal klar, ich bin dieses Brot und wenn du davon isst, wirst du leben in Ewigkeit. Und das Brot, was ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Für uns heutzutage, wenn wir das lesen, denken wahrscheinlich viele ans Kreuz, nächste Woche an Karfreitag, wo Jesus sein Fleisch hingegeben hat für das Leben der Welt, um der Welt Leben zu geben. Vielleicht hat Jesus, als er diese Worte ausgesprochen hat, auch schon daran gedacht. Die Juden konnten zu der Zeit verständlicherweise nicht daran denken, weil das noch nicht passiert ist. Aber er macht ihnen klar, und das müssen wir gerade verstehen, Jesus will ihnen klar machen mit dieser Metapher. Ich gebe euch etwas, was euch wirklich satt machen wird, und das ist das, was ihr eigentlich braucht, das, was ich bin und was ich geben werde.
Und zwar werde ich mich selber geben. Ich werde mein Fleisch geben. Und das haben die Juden nicht verstanden und haben wieder gestritten untereinander. Und sagen, wie kann dieser uns Fleisch zu essen? Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Eine verständliche Frage in dem Moment. Wir würden wahrscheinlich ähnlich reagieren, wenn jetzt jemand stehen würde und sagen würde, ihr müsst mein Fleisch essen, damit ihr ewig leben werdet. Dann würden wir denken, der tickt doch nicht ganz sauber. Ich soll sein Fleisch essen, damit ich ewig leben werde. Über das ewig Leben kann man dann sowieso nochmal diskutieren, dann halt, aber ich soll sein Fleisch essen. Jesus fordert sie quasi hier zum Kannibalismus auf und das passt denen gar nicht. Und Jesus antwortet ihm wieder, in Wahrheit sage ich euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Jesus packt nochmal einen drauf auf diese ganze Metapher und sagt, wenn ihr das Fleisch nicht esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Jetzt geht es nicht nur um das Fleisch, sondern auch um das Blut. Und die Juden, die hätten noch nicht mal von einem Tier Fleisch gegessen, wo das Blut noch drin ist. Das durften sie nicht, das war im Gesetz verboten. Und jetzt sollen sie nicht nur das Fleisch essen, sondern auch das Blut trinken. Und zwar nicht eines Tieres, sondern eines Menschen. Und Jesus steigert es sogar und sagt, ihr habt kein Leben in euch. Und für uns ist klar, wenn wir das lesen, Jesus hat mit lebendigen Menschen geredet, die vor ihm standen. Es waren keine Leichen, es waren ganz lebendige Menschen. Und wenn er davon redet, dass sie kein Leben in sich haben, weil sie ja offensichtlich gerade nicht das Fleisch und das Blut des Menschensohnes gegessen und getrunken haben. Für uns ist klar, er spielt auf das geistliche Leben in dem Moment an, diesen geistlichen Zustand, den diese Leute haben. Und wo er sagt, ihr seid geistlich tot. Wenn ihr das nicht annehmen könnt, dieses Fleisch zu essen und dieses Blut zu trinken, dann habt ihr kein Leben in euch, ihr seid geistlich, innerlich, seid ihr tot. Da ist nichts. Er sagt nochmal, der mein Fleisch essen und mein Blut trinken, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Eine Frage an euch. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen und auferweckt werden am letzten Tag? Bitte? Glauben. Genau. Glauben. Aber Jesus sagt doch, wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Aber das ist ganz spannend, wenn wir jetzt wieder zurückblättern auf Vers 40. Nochmal, was schreibt Jesus da oder was sagt Jesus da? Damit hat er nämlich diesen ganzen Diskurs jetzt nochmal eingeleitet, wo er jetzt angefangen hat, wo er seine Metapher nochmal gesteigert hat, wo er jetzt auf einmal über Essen und Trinken redet, Fleisch essen und Blut trinken redet, hat er das Ganze eingeleitet mit dem Satz, der an mich Glaubende, also Vers 47, damit hat er angeleitet, der an mich Glaubende hat ewiges Leben. Und vorher in Vers 40, wo die ganze Diskussion mit den Juden losgetreten hat, hat er gesagt, jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, soll ewiges Leben haben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Darum geht es ihnen. Der soll ewiges Leben haben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und was ist dafür nötig? Den Sohn zu sehen oder ihn zu sehen und an ihn zu glauben. Und den ganzen Text geht es darum eigentlich. Wenn wir gucken, Vers 29, Vers 35, Vers 40, Vers 47, überall ruft Jesus dazu auf und sagt, wenn ihr glaubt, werdet ihr ewiges Leben haben. Wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr ewiges Leben haben. Wenn ihr kommt und seht und glaubt, dann werdet ihr ewiges Leben haben. Und ich werde euch auferwecken. Das heißt, wenn Jesus davon redet, dass wir sein Fleisch essen oder dass sie sein Fleisch essen sollen und sein Blut trinken sollen, dann nutzt Jesus diese Metapher, um den Konzept des Glaubens irgendwie nahbarer für sie zu machen. Er will das nutzen und er redet im Endeffekt davon zu sagen, ihr müsst glauben, wer ich bin. Und damit meint er nicht nur im Endeffekt an seine Existenz zu glauben, dass er existiert, dass er gerade vor ihm steht und dass er da ist, genauso wenig wie es für uns bedeutet, zu glauben, dass Jesus mal existiert hat und dass er auf dieser Erde gewandelt ist, sondern genau zu glauben, wer er war, dass er ist, der er ist. Und dass er war, der er war, dass er der Sohn Gottes war, der auf diese Erde gekommen ist und sein Fleisch gegeben hat, um uns von unserer Schuld zu befreien. Und wenn Jesus davon redet, dass wir sein Fleisch und sein Blut essen sollen, ist es halt, dass wir zu ihm kommen, ihn sehen und glauben, für wer er ist, dass wir glauben, dass er satt machen kann Und dass wir diese Wahrheit einfach wirklich verinnerlichen. Dass wir die aufnehmen und dass diese Wahrheit uns sättigen kann. Denn, sagt Jesus, mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Warum ist es wahre Speise und wahrer Trank? Weil Jesus wirklich satt machen kann. Er könnte jetzt Brot machen und die Leute würden satt werden für einen Moment und am nächsten Tag haben sie wieder Hunger. Er könnte wieder Brot machen und sie würden satt werden für einen Moment und am nächsten Tag hätten sie wieder Hunger. Und es müsste ein König sein, der für die Ewigkeit lebt auf dieser Erde, damit er dauerhaft Brot machen kann und die Leute immer satt werden, jeden Tag aufs Neue. Aber er sagt, das, was ich euch geben will, ist wirklich wahre Speise, wo ihr wahrhaftig satt werdet für eine Ewigkeit. Und wenn wir diesen Text lesen und wenn wir über Jesus nachdenken und die Leute, die damals über Jesus die ihm da begegnet waren und wo sie zu ihm gekommen sind, er will dir diese Wahrheit klar machen. Es geht nicht darum, oder sein Ziel ist es nicht, dass wir irgendwie versorgt werden. Sein Ziel ist es nicht, dass es uns hier gut geht und dass wir Glücksgefühle haben und dass wir irgendwie ein schönes Leben gerade uns hier einrichten können, sondern sein Ziel ist es, dass wir verstehen, dass er das Brot des Lebens ist. Dass nur er allein uns satt machen kann. Dass nur er allein Erfüllung gibt in unserem Leben. Er sagt, der mein Fleisch Essende und mein Blut Trinkende bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe des Vaters wegen, so auch der mich Essende, der wird leben meinetwegen. Jesus gibt diese drei Verheißungen jetzt mit und sagt, wenn du im Endeffekt im Glauben aufnimmst, wenn du das verinnerlichst, wer ich bin, wenn du mich wirklich, als ob wir ihn essen würden und ihn aufnehmen würden in unser Leben, dann gibt er diese drei Verheißungen, der wird in mir bleiben und ich werde in ihm bleiben. Das wird nicht vergehen, sondern es wird standhaft bleiben. Er wird in mir bleiben und ich bleibe in dir. Und du wirst leben um meinetwegen, weil er sich hingegeben hat. Jesus gibt uns quasi die Verheißung, dass wir mit unserem Glauben an ihn zu einem Fleisch mit ihm werden. Der in mir bleibende, oder du wirst in mir, wir werden in ihm bleiben, wir werden in ihm sein und er wird in uns sein. Wir werden eine Einheit bilden, so wie Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wir sind eine Einheit geworden. Das meint Jesus, das ist das Ziel, wenn er davon redet, dass sie sein Fleisch und sein Blut trinken sollen, das ist genauso das Ziel, wenn er davon redet, dass wir an ihn glauben sollen, dass wir uns mit ihm identifizieren. Dass wir nicht mehr leben um unseretwillen, sondern dass wir leben um seinetwegen. Weil er sich für uns hingegeben hat, dürfen wir leben. Und deswegen leben wir auch für ihn. Er ist im Endeffekt das, was auf einmal das ganze Leben ausmacht. Und das ist, wenn Jesus davon redet zu den Pharisäern, ihr sollt verstehen, ihr sollt kommen und glauben. Denn er meint ja nicht einfach nur in dem Moment zu verstehen, dass er da ist, sondern sie sollen ihn wirklich verinnerlichen, ihn essen, dass sie eine Einheit bilden und um seinetwillen leben werden, um seinetwillen wahres Leben finden werden. Und die letzten beiden Verse schließen es eigentlich nochmal wunderbar ab. Aber im Vers 59 werden wir jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders viel reden. Aber Vers 58 sagt er, dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgestiegen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Der dieses Brot Essende wird leben in Ewigkeit. Diese Dinge sagte Jesus, als er in der Synagoge in Kapernaum lehrte. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgestiegen ist, nicht wie die Väter aßen und starben, der dieses Brot Essende wird leben in Ewigkeit. Also lasst uns das jetzt abschließen, diesen Text, und das nochmal so grob, jetzt nochmal Revue passieren lassen, was jetzt hier in diesem Abschnitt passiert ist, in den letzten Abschnitten. Jesus hat Wunder gewirkt. Jesus hat Wunder gewirkt und hat die Leute satt gemacht. Und die Leute, die sind begeistert davon. Die sind begeistert und sind zu Jesus gekommen, weil er sie satt gemacht hat. Und das ist völlig verständlich. Und Jesus sagt ihnen aber, ich bin nicht gekommen, um euch satt zu machen. Ich bin nicht gekommen, um euch hier gerade ein schönes Leben zu machen und jetzt euer König zu sein und hier irgendwie gerade eine schöne Herrschaft einzuleiten, ohne Hungersnot und ohne Probleme. Sondern ich bin gekommen, weil ich das Brot bin, was ihr braucht. Ich bin gekommen, um euch satt zu machen für eine Ewigkeit. Ich bin gekommen, euch einen wirklichen Sinn zu geben, um die Leere, die du in deinem Leben hast, zu füllen. Um diese Leere, die du in deinem Leben, in dem Magen deines Lebens hast, wenn du so willst, zu füllen, damit wir ihn aufnehmen, er in uns ist und ich um seinetwillen leben werde, um seinetwillen wirkliches Leben finden werde. Das Problem der Juden ist im Endeffekt, sie haben ihn gesehen und haben nicht geglaubt. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn erlebt, sie kannten die Propheten, aber sie haben nicht geglaubt, wer er ist, wer Jesus im Endeffekt war, wirklich war. Sie dachten vielleicht, dass sie ihn kannten, dass sie ihn verstehen. Sie kannten seine Eltern, aber im Endeffekt war ihr Problem, sie haben nicht wirklich geglaubt, wer er ist. Deswegen will ich dich fragen, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus für mich jemand, der in mein Leben kommt und der mich satt macht? Oder ist Jesus für mich jemand, wo ich erwarte, dass er mich immer wieder satt machen kann gerade? Warum bist du heute hier? Warum bist du am Sonntag im Gottesdienst? Warum suchst du diese Gemeinschaft? Weil du irgendwie gerade versuchst, vielleicht um dein Gewissen so ein bisschen zu beruhigen, kommst du hier hin. Vielleicht, weil deine Freunde hier sind. Vielleicht einfach, um eine gute Gemeinschaft zu haben. Vielleicht um von zu Hause raus zu sein und gleich Fastfood genießen zu können. Keine Ahnung, was dich im Endeffekt anspornt, hier zu sein. Aber was ist das für dich? Weil im Endeffekt ist das eng damit verbunden mit der Frage, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus für dich einfach nur ein Mensch, ein Anlass, der dich hier im Endeffekt hinführt und wo du irgendwie Frieden finden kannst, der dir gerade vielleicht ein gutes Gefühl gibt, der dir vielleicht Liebe gibt, der wie gesagt den Anlass bietet, um all das Schöne zu erleben, was man vielleicht in so einer Gemeinschaft erleben kann? Oder ist Jesus mehr für dich? Weil Jesus will mehr für uns sein, als nur jemand, der gerade irgendwie unseren Hunger und unseren Durst für diesen Moment stillen kann. Jesus will, dass wir verstehen, dass er der Sohn Gottes ist. Darum geht es in diesem Johannesevangelium. Jesus ist der Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist. Er ist tatsächlich der Sohn Gottes. Und ich wiederhole mich nochmal mit der Frage, wer ist Jesus für dich? Weil ich will, dass du dich wirklich hinterfragst in deinem Herzen und in deinem Kopf. Warum sitzt du hier einfach nur aus Tradition oder weil du glaubst, wer Jesus ist? Glaubst du, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn war, der hier auf dieser Erde gewandelt ist vor 2000 Jahren? Dass es tatsächlich einen Gott gibt, der einen Sohn hat, den er auf diese Erde gesandt hat und dass tatsächlich Gott selbst, Gottes Sohn, auf dieser Erde gewandelt ist? Dass es nicht einfach nur eine Geschichte ist, dass es nicht einfach nur irgendwie eine Geschichte ist, die wir glauben, eine Tradition ist, die wir irgendwie mitgeliefert haben, sondern kannst du es wirklich glauben, dass tatsächlich Gottes Sohn auf dieser Erde gewandelt ist? Dass er Mensch geworden ist und dass dieser Gottes Sohn tatsächlich sein Fleisch hingegeben hat und tatsächlich sein Blut hingegeben hat? Damit hat er nicht gelogen oder hat das jetzt nicht, das war keine Metapher, dass er das im Endeffekt hingibt, sondern dass dieser Gottes Sohn, der auf diese Erde gekommen ist, tatsächlich sein Fleisch und sein Blut gegeben hat, damit du Leben hast. Weil wir ein Problem im Endeffekt haben, weil wir dieses Problem der Sünde haben, weil wir eine Leere in unserem Leben haben und weil dieser Gottes Sohn auf diese Erde gekommen ist und dir ewiges Leben geben möchte. Glaubst du das? Und ich wünsche mir, dass wir uns hinterfragen und dass diese Wahrheit von Jesus unser tägliches Brot wird. Weil diese Wahrheit von Jesus ist das, was uns im Endeffekt wirklich satt machen kann. Und ich will dich ermutigen, komm zu Jesus, komm und sieh. Das, womit Johannes am Anfang aufgerufen hat. Komm und sieh, dass Jesus der ist, dass er derjenige ist, dass er das Brot des Lebens ist, was dich wirklich satt machen will und wo wir bei ihm wahre Erfüllung finden können. Ich möchte dir wirklich Mut dazu geben. Lass uns noch beten. Wer von euch beten möchte, kann das gerne tun. Ich bete dann abschließend. Ja, mein Herr, ich danke dir, dass wir von dir lesen dürfen. Danke dir, dass du dich uns offenbarst durch dein Wort, dass wir vielleicht ansatzweise irgendwie verstehen können, dass du uns Erkenntnisse darüber gibst, dass wir ansatzweise irgendwie verstehen können, wer du eigentlich bist. Ja, und doch laufen wir einfach Gefahr, dass wir irgendwie blind sind für dein Wort, das, was wir darin sehen. Vielleicht so blind, wie die Juden es damals waren, wo wir es vielleicht heute gar nicht verstehen können, was sie alles erlebt haben müssen und gesehen haben müssen mit dir und doch einfach nicht glauben konnten. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass einfach keiner hier einfach leer bleibt in seinem Glauben, sondern dass wir zu einem Glauben kommen, oder in einem Glauben sind. Dass wir einfach verstehen, wer du bist und wer du warst, als du auf dieser Erde warst. Dass wir verstehen, dass du dich tatsächlich hingegeben hast für uns und dass dein Fleisch hingegeben wurde, dass du dein Blut hingegeben hast, Herr, um für uns Sühnung zu wirken, dass du uns befreit hast und dass dieser Glaube im Endeffekt uns ewiges Leben schenken kann, dass dieser Glaube uns wirklich satt macht, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du einen jeden hier wirklich sättigst, dass wir einfach mit dem Glauben an dieser Wahrheit, dass du uns Sinn und Erfüllung schenkst, dass wir einfach in dir mehr finden als alles, was wir in dieser Welt finden, dass wir in dir mehr finden als alles, wo wir irgendwie hoffen, satt zu werden und irgendwie hoffen, unsere Unruhe und unseren Unfrieden irgendwie zu stillen und unter Ruhe einkehren zu lassen, Herr, sondern dass wir einfach wissen und verstehen, dass wir alleine in dir satt werden können, weil nur du das Brot des Lebens bist, Herr. Bitte schenk uns darüber Erkenntnis und schenk uns Glauben, wo er einfach fehlt, und hilf uns dabei, Herr. Amen.